Talk auf Bayernwelle Südost. Mit Christiane Stute. Starke Region, starkes Radio.
Einen schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zu unserem Medizintalk auf Bayernwelle Südost und das heute wieder live aus dem Kurstift Mozart in Einring-Mitterfelden, das Erster-Klasse-Haus für Senioren im Berchtesgadener Land. Ja, der Frühling ist eigentlich für viele Menschen die schönste Jahreszeit überhaupt. Doch Millionen unter uns können die Freude über das Erwachen der Natur überhaupt nicht teilen. Denn sie plagen sich mit Dauerschnupfen, Niesreiz und Tränen in den Augen durch die warmere Jahreszeiten. Hinter diesem im Volksmund auch genannten Heuschnupfen verbirgt sich nichts weiter als eine allergische Reaktion des Körpers auf Blüten, Gräser und Getreidepollen. Aber auch andere Arten von kleinen Lebewesen in der Natur können bei uns Menschen starke allergische Reaktionen hervorrufen, sogar bis hin zu einem plötzlichen Kreislaufkollaps mit möglicher Todesfolge. Warum das immer wieder passiert und wie man heutzutage Allergikern helfen kann, darüber sprechen wir heute und das mit diesen Gästen. In Vertretung für Herrn Dr. Till Schrag, der leider erkrankt ist und heute nicht teilnehmen kann, Herr Dr. Konrad Schulz, medizinischer Direktor der Klinik Bad Reichenhall, der weit bekannten Reha-Klinik für Lungenerkrankungen, und Dr. Ulrich Gropper, Oberarzt für Pneumologie, Kardiologie und Schlafmedizin der Inneren Abteilung Kreiskrankenhaus Bad Reichenhall. Herzlich willkommen Ihnen beiden, schön, dass Sie heute da sind. Und an der Stelle möchten wir auch gute Besserung Herrn Dr. Schrag ausrichten und ich hoffe, er hört uns zu. Herr Dr. Schulz, gleich angesichts von 12 Millionen Betroffenen allein in Deutschland, Tendenz steigend, kann man ja schon fast von einer Volkskrankheit oder praktisch von einer Volkskrankheit sprechen. Was ist denn die eigentliche Ursache für so eine Pollenallergie?
Ja, Frau Schulte, Sie haben völlig recht. Das sind Volkskrankheiten, nicht nur fast. Asthma und Heuschnupfen betreffen viele Menschen und die Ursache ganz einfach zusammengefasst ist eine Fehlsteuerung unseres Blutabwehrsystems. Das hat etwas mit Vererbung zu tun, es hat etwas mit Familie zu tun. Und dieses führt eben dazu, dass der Körper überempfindlich auf Pollen, eigentlich harmlose Stoffe, reagiert.
Wie entstehen denn diese allergischen Reaktionen im Körper?
Ganz ein bisschen muss ich ausholen. Das Blutabwehrsystem funktioniert normalerweise so, dass wir Abwehrstoffe gegen Feinde bilden können. Ein Kind besucht ein Masernkind, wird krank, bildet dabei selber Abwehrstoffe und wenn es das nächste Mal ein Masernkind treffen wird, wird es gesund bleiben. Das kann, das ist gut, diese Abwehrstoffe sind also gut. Es kann aber auch schief gehen. Es kann nämlich so sein, dass der Körper einen Feind verkennt und zum Beispiel eine Polle als Feind erkennt. Und dann wird der Körper genau das machen, was wir eben besprochen haben. Er wird Abwehrstoffe gegen zum Beispiel Pollen bilden. Und wenn dann ein Jahr später ich wieder über ein Feld gehe und Roggenpollen einatme, dann wird passieren, dass diese Abwehrstoffe sich mit Zellen, die in meiner Schleimhaut sind, verbinden. Und das führt dazu, dass aus diesen Zellen, diesen Allergiezellen, die in den Schleimhäuten sind, sogenannte Histamine und andere Entzündungsbotenstoffe frei werden. Und das macht eine ganze Kaskade von Entzündungsparametern. Wir merken an der Nase, Naselaufen, an den Bronchien, Verengung, Asthma.
Welche Beschwerden werden denn meistens hiervon noch ausgelöst? Also sozusagen, welche klassischen Symptome sind denn hier typisch dafür?
Es kommt ganz darauf an, wo diese Polle oder wo das Allergen auftritt. Wenn das auf die Nase auftritt, dann wird es eine örtliche Nasenentzündung geben. Das ist ein klassischer Fließschnupfen, Niesreizen, Niesattacken, die können gar nicht mehr aufhören, die Taschentücher reichen nicht. Wenn es auf den Bronchien auftrifft, dann kann es dazu führen, dass es zum allergischen Asthma kommt, bis hin zu schwersten Atemnotsanfällen. Theoretisch kann es am Magen und am Darmtrakt sein, da gibt es die Nahrungsmittelallergien.
Was ist denn Ihrer Meinung nach verantwortlich für diesen drastischen Anstieg von Allergieerkrankungen, besonders in den letzten Jahren? Also laut Allergiebericht, seit 1986 ist die Zahl der Heuschnupfenerkrankungen mehr um das Doppelte gestiegen und es wird noch ansteigen. Kann man hier auch von einer Art Wohlstandskrankheit sprechen?
Allergien gab es schon im Altertum. Sie sind aber in den letzten Jahren drastisch und deutlich ansteigend. Eine einzelne Ursache dafür ist schwer zu beschreiben. Es hat etwas mit unserem Lebensstil zu tun. Ein Schlagwort ist der westliche Lebensstil. Wir wohnen in Wohnungen, die wärmer sind, die besser isoliert sind. Das fördert Hausstaubmilben, die es früher in kalten, zugigen Wohnungen nicht gab. Wir haben Nahrungsmittel, die wir das ganze Jahr zu uns nehmen, die früher als exotische Früchte gar nicht zu uns kamen. Wir haben verschiedenste Einflüsse, die letztendlich dazu führen, dass die Allergien zunehmen. Aber der letzte Faktor, warum, wieso, der ist noch sehr, sehr in der Diskussion.
Wie Sie gerade richtig sagen, früher hat man, glaube ich, auch diese Symptome oft gar nicht so richtig ernst genommen, ne? Beziehungsweise nichts dagegen unternommen, weil das Bewusstsein eigentlich für Allergien vielleicht noch gar nicht so richtig ausgeprägt war bei dem einen oder anderen im Vergleich zu heute. Dennoch kommen viele erst sehr spät zum Arzt. Was passiert denn, wenn die Krankheit über längeren Zeitraum unbehandelt bleibt?
Ja, da haben Sie völlig recht. Zunächst ist ein bisschen Heuschnupfen eine Unpässlichkeit. Geht man drüber weg, geht man nicht zum Arzt. Das Problem ist, dass aus ein bisschen Heuschnupfen ein richtig schlimmer Heuschnupfen werden kann, der die Lebensqualität massiv beeinflussen kann. Und was noch schlimmer ist, diese Krankheit kann sich ausweiten. Sie kann von den oberen Atemwegen, sprich Heuschnupfen, auf die unteren Atemwege übergehen. Und dann liegt eine Krankheit vor, die man nicht mehr einfach weg ignorieren kann, dann hat man ein allergisches Asthma. Und wenn man das nicht frühzeitig behandelt, am besten noch in dem Stadium, wo es noch Heuschnupfen ist, also vor dem Etagenwechsel, dann denke ich, hat man einen großen Fehler gemacht. Allergien müssen ernst genommen werden. Allergien nehmen nicht nur zu, sie sind auch in ihrer Bedeutung zunehmend, nämlich in Form dieses Asthmas, aber auch anderer Krankheiten, auf die wir noch eingehen werden. Frühzeitige Diagnose bei einem Spezialisten, das ist das Entscheidende.
Jetzt vielleicht nochmal, wie diagnostiziert man denn, worauf man wirklich allergisch reagiert? Also wenn unser eins zum Beispiel jetzt Schnupfen hat, weiß er ja noch nicht, ob er gleich eine Allergie hat. Was sind denn da die besten Möglichkeiten heutzutage?
Also der erste Schritt ist immer die sorgfältige Untersuchung und Befragung, die Anamnese durch den Arzt. Wenn der Schnupfen immer nur im Frühjahr kommt, wenn der Schnupfen nicht typisch gelbes Sekret macht, wie bei einer eitrigen Schnupfenhalt, sondern wenn es glasig ist, dann wird ein Hausarzt, dann wird ein behandelnder Arzt an eine Allergie denken. Dann wäre es gut, man macht eine sorgfältige Befragung, wann treten die Symptome auf, wo treten sie auf, werden sie im Urlaub besser, werden sie im Hochgebirge besser. Alle diese Indizien geben Hinweise, hier liegt eine Allergie vor. Das ist der entscheidende Punkt. Dann, wenn ich den Verdacht habe auf eine Allergie, muss ich diese Abwehrstoffe, die ich vorher anskizziert habe, nachweisen. Das kann ich entweder durch den Hauttest machen, den sogenannten Pricktest, oder aber durch einen Bluttest. Und wenn ich diese Abwehrstoffe gefunden habe und die Beschwerden passen dazu, ist die Diagnose fertig. Wenn die, und das ist sehr häufig der Fall, wenn die Hauttests und die Vorgeschichte nicht übereinstimmen, dann muss man eventuell als dritten Schritt einen sogenannten Provokationstest machen. Das heißt, man muss zum Beispiel schauen, kann ich an der Nase durch Pollen tatsächlich Fließschlupfen auslösen? Nur dann ist die Hautreaktion zu verwerten und zu einer Krankheitsdiagnose zu entwickeln.
Gibt es ja mittlerweile eine ganze Reihe auch von Medikamenten, also verschiedene Sorten auf dem Markt, die hier zwar entzündungshemmend wirken und die Beschwerden zeitweise lindern, aber eben nicht die eigentliche Ursache. Wie wirken denn diese antiallergischen Medikamente?
Zunächst ist mir wichtig, dass diese Medikamente keine Symptomvertuscher sind, die sozusagen zweite Wahl sind. Die Krankheit Allergie, die wird zwar ausgelöst durch diese falschen oder fehlgesteuerten Abwehrstoffe, aber krankmachend ist die daraus entstehende Entzündung. Und wenn ich diese Entzündung behandle, tue ich etwas Gutes. Ich kann durch eine Heuschnupfen-Medikamententherapie segensreich wirken. Richtig ist allerdings, dass das nicht die eigentliche Ursache an sich behandelt. Eine ursächliche Behandlung, über die werden wir gleich noch sprechen, das ist die Hyposensibilisierung und die Karenz, die Vermeidung. Die Medikamente wirken auf verschiedenen Ebenen dieser Entzündung. Sie können die sogenannten Mastzellen stabilisieren, sie können die Histamine abfangen und sie können die Entzündung als Ganzes stoppen. Das sind die drei Wirkmechanismen, über die solche Medikamente wirken. Die Medikamente sind nichts für Softies, die man sozusagen nimmt, wenn man nichts aushalten kann, sondern sie sind für intelligente Leute, die verhindern wollen, dass ihre Krankheit chronisch und dauerhaft wird.
Und wenn das eben alles nichts wirkt, dann gibt es, wie gesagt, diese wirksame Möglichkeit, eben die bislang spezifische Immuntherapie, die sogenannte Desensibilisierung oder Hyposensibilisierung. Wie geht sowas vor sich?
Die Hyposensibilisierung hat jetzt bald 100 Jahre Geburtstag. ist also von einem englischen Forscher, Herr Noon, entwickelt worden. Und das Prinzip ist das, dass man den Allergiestoff in einer ganz langsam steigenden Dosis dem Körper zuführt, der sich sozusagen daran gewöhnen kann. Da passiert sehr viel im Immunsystem und es ist auch nicht ganz einfach zu verstehen. De facto kann diese Therapie bei vielen Patienten dazu führen, dass sie trotz Allergene in der Luft weitgehend beschwerdearm oder sogar beschwerdefrei sind.
Wie lange dauert so eine Therapie und vor allen Dingen, wie sind da die Erfolgsaussichten?
Die Therapie ist nichts für 4 Wochen. Wir werden nachher über eine 4-Wochen-Therapie oder 1-Wochen-Therapie sprechen. Die Therapie des Heuschnupfens oder auch des leichten allergischen Asthmas, nur da ist die Hypersensibilisierung sinnvoll, dauert im Regelfall 3 Jahre, oft sogar länger. Es ist also nicht etwas, was man mal 14 Tage machen kann und guckt, ob es wirkt.
Ja, das ist ein ganz schöner langer Zeitraum. Gibt es denn auch kürzere Möglichkeiten, dass man möglicherweise auch ambulant von mir aus innerhalb von mehreren Wochen immer zur Pollenflugzeit möglicherweise so eine Therapie anfängt?
Das kann man im Prinzip machen, dass man nur vor der Pollenzeit hyposensibilisiert. Wenn Sie aber wirklich eine gute Wirkung haben wollen, ist es prinzipiell am besten, Sie hyposensibilisieren über 3 Jahre regelhaft und haben damit die besten Erfolge. Eine Hyposensibilisierung muss man sich sehr wohl überlegen. Ich muss möglicherweise 3 Jahre regelmäßig zum Arzt gehen. Ich muss 3 Jahre lang immer in der Praxis eine halbe Stunde warten. Es können auch Nebenwirkungen auftreten. Diese Dinge muss ich abwägen gegenüber meinen Beschwerden. Sind die Beschwerden des Heuschnupfens so deutlich oder nehmen zu? Dann sollte man das tun. Man sollte es insbesondere bei Kindern und Jugendlichen tun. Warum? Damit man Asthma verhindert. Kinder und Jugendlichen mit einem Gräserpollen. Schnupfen, dem Heuschnupfen, das sind die idealen Kandidaten für so eine Therapie.
Wenn sich jetzt also einer entscheidet, er möchte das nicht und das ist viel zu lange und möchte eine schnellere und kürzere, da gibt es ja eine Alternative zur Spritzentherapie auch, und zwar die Möglichkeit einer sogenannten sublingualen Immuntherapie, die vom Patienten selbst durchgeführt werden kann. Wie wird das in der Praxis umgesetzt?
Ja, die Therapie ist nicht kürzer, sie ist nur anders. Im Prinzip ist es genau das Gleiche. Wir führen die Allergiestoffe zu, nur nicht in Form einer Spritze in den Oberarm unter die Haut, sondern in Form von Tropfen unter die Zunge oder in Form von Tabletten. Der Patient muss diese Therapie täglich durchführen. Er muss das über eine lange Zeit durchführen. Auch da gilt 3 Jahre. Und es ist nicht kürzer, es ist nicht einfacher, er muss daran denken. Es ist auch nicht für jeden, es ist nicht für einen Unzuverlässigen, es ist nicht für jemanden, der nicht sehr diszipliniert sein kann. Die Einleitung erfolgt kurz beim Arzt, aber dann kann der Patient das selber durchführen. Und der Vorteil ist, es ist vielleicht ein wenig nebenwirkungsärmer als die übliche subkutane Therapie. Umgekehrt muss man wissen, dass diese neue Form, diese sublinguale Form auch nicht für alles ist. Die gesicherte Form, insbesondere bei den Gräserpollenallergien und bei den Baumpollenallergien, aber auch bei den Hausstaubmilben bis zu einem gewissen Grad, ist die subkutane Spritzenkur.
Wie finde ich jetzt als Patient, wenn ich betroffen bin, überhaupt heraus, welche Therapieform für mich jetzt die richtige ist?
Das ist sicher schwierig. Ich würde sagen, da gehen Sie zu einem guten Arzt, der sich auskennt. Und ein Arzt, der sich mit Allergologie lange beschäftigt hat, kann ein Allergologe sein. Und wenn ich ein Asthma habe, gehe ich zu einem Lungenarzt, der Allergologe ist. Und wenn ich eine Hautallergie habe, gehe ich zu einem Hautarzt, der Allergologe ist.
Auf welche weiteren Stoffe reagieren denn Allergiker sonst noch häufig?
Ja, wir haben jetzt nur über die Pollen gesprochen, weil die auch das häufigste sind. Aber es gibt 4 große Gruppen, das sind die Pollen, also Heuschnupfen, sind die Hausstaubmilben, da kann man einen Hausstaubmilbenschnupfen bekommen, das sind die Tierhaare, Katzen zum Beispiel, Pferde, und das sind die Schimmelpilze. Im Prinzip genau das Gleiche, es führt zu dieser fehlgestörten Immunabwehrreaktion mit einer Entzündung, und das führt eben zum allergischen Asthma auf Schimmelpilze, zum allergischen Asthma auf Hausstaubmilben, zum allergischen Asthmaanfall bei Kontakt mit Pferden oder Katzen.
Jetzt angenommen, man ist allergisch eben auf Tierhaare, vor allen Dingen eben auf Katzentierhaare. Was kann man denn hier tun? Oder wie kann man sich, sagen wir mal, hier behelfen?
Das ist eine schwierige Frage, die manchmal mehr wehtut als eine Spritzenkur. Wenn ich eine Katzenallergie habe, dann werde ich mir die Frage stellen müssen, meine Gesundheit oder das Verbleiben der Katze bei mir. Eine Katzenallergie wird nicht behandelbar sein, wenn sie relevant ist, wenn sie zu Beschwerden führt, indem ich die Katze nur ab und zu sehe oder sie außerhalb vom Haus halte. Ein echter Katzenhaarallergiker muss die Katze woanders unterbringen.
Wie sieht das aus bei Hausstaubmilben? Und da gibt es ja vielerlei Möglichkeiten, dass man sagt, also das Bett häufig waschen und bestimmte Betttücher verwenden, bestimmte Vorlagen verwenden. Was kann man denn da tun?
Hausstaubmilbenallergie, insbesondere verantwortlich für Asthma bei vielen, vielen Kindern, also ist einer der häufigsten Ursachen. Hausstaubmilben sind nichts, was zu tun hat mit Schmutz, Dreck oder Unsauberkeit. Hausstaubmilben kommen überall vor. Überall, wo wir Menschen uns wohlfühlen, wo es schön warm, kuschelig ist, da sind auch die Hausstaubmilben. Normalerweise völlig harmlos, können wir mit dem bloßen Auge nicht sehen, sind dann kleiner als, also sind nicht mit dem bloßen Auge normalerweise sichtbar. Und haben auch nichts Böses an sich. Die beißen uns nicht und die haben auch Angst vor uns. Aber sie fühlen sich wohl in unseren Betten. Und wie viele Menschen und Tiere auch, haben sie auch eine Verdauung. Und in dieser Verdauung, also im Kot der Hausstaubmilben, da sind die Allergiestoffe. Und diese Allergiestoffe, die werden halt im Staub, im Hausstaub enthalten sein. Und wenn die eingeatmet werden, dann kann es zum Hausstaubmilbenschnupfen oder viel häufiger noch zum allergischen Asthma führen. Früher hat man gehofft, dass man durch sogenannte Karenzmaßnahmen ganz, ganz viel bewegen kann. Da ist man ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber die wichtigsten Dinge sind, die Musik spielt im Bett. Das Bett ist das entscheidende Reservoir und da gibt es sogenannte milbenundurchlässige Bettenbezüge. Da werden die Milben sozusagen eingesperrt. Das ist die wirksamste Maßnahme. Sicher sinnvoll ist, im Schlafzimmer Bettvorleger, schwere Teppiche zu entfernen, am besten wischbare Böden. Das Schlafzimmer soll kühl sein, es soll trocken sein, Wäsche soll regelmäßig heiß gekocht werden. Das sind die Dinge, die man machen kann.
Was empfehlen Sie noch Patienten zum Beispiel, die auf Katzenhaaren allergisch reagieren? Weil man weiß es ja oft nicht, es kann jemand mit einer Katze zusammengekommen sein, der trägt vielleicht noch ein Kleidungsstück, wo Katzenhaare dran sind und er hat plötzlich fürchterlichen Niesreiz oder möglicherweise einen allergischen Anfall. Was empfehlen Sie da? Wie soll man sich da am besten verhalten?
Da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Katzenallergene werden leicht verschleppt. Eine Katzenallergie ist nicht nur dort, wo eine Katze ist, sondern diese Allergene sind tatsächlich zum Beispiel in einem Pullover. Jemand hat eine Schwester, die Schwester hat eine Katze und die andere Schwester hat eine Katzenallergie. Der Besuch kann dazu führen, dass selbst ohne Katze allergische Beschwerden ausgelöst werden. Es gibt da keine Patentrezepte. Jemand, der Beschwerden hat bei Kontakt mit Katzen, muss sich untersuchen lassen. Und wenn er ein Asthma hat, muss man das Asthma behandeln und hat dann Katzenheuschnupfen, muss man den Schnupfen behandeln lassen. Und man muss vermeiden, dass man mit Katzen in Kontakt kommt.
Trifft das auch für andere Haustiere zum Beispiel zu, wie zum Beispiel Hunde oder Meerschweinchen oder Hasen oder sowas? Können die möglicherweise auch eine Allergie auslösen?
Da können Familientragödien entstehen. Also die kleinen Feldtiere, das sind die Probleme. Die Nager, die Katzen, auch die süßen Ratten, die zunehmend gehalten werden, manche mögen das, können durchaus Allergien auslösen. Und auch da gilt, ein Kind, was eine Goldhamsterallergie hat, hat ein Problem und wenn das Kind den Goldhamster nicht sozusagen los wird, dann wird das Kind möglicherweise schwer krank. Es sollte dann auch nicht als Trost eine Katze geschenkt bekommen, denn die Frage, wann er auf die Katze allergisch reagiert, liegt sehr nahe. Das ist das sogenannte Verbreitern des Allergenspektrums. Also es gilt, nicht Tiere sind schlecht, sondern wenn ich in der Familie eine Allergieneigung habe, sprich allergiekranke Vater und Mutter, dann sollte das Kind möglichst gar keine Tiere ins Wohnzimmer und ins Kinderzimmer bekommen. Es sollte überhaupt keine Tiere im Haus sein und das sind die wichtigsten Dinge.
Ja, und an der Stelle machen wir mal eine kleine Unterbrechung, haben für Sie gleich die aktuellen Meldungen für Wetter und Verkehr und beschäftigen uns gleich anschließend auch noch mit allergischen Reaktionen auf andere recht possierliche Tierchen. Bleiben Sie also dran. Ja, ganz herzlich willkommen zurück zu unserem Medizintalk auf Bayernwelle Südost und heute wieder live aus dem Kurstift Mozart in Einring-Mitterfelden, das Erster-Klasse-Haus für Senioren im Berchtesgadener Land. Und bei mir zu Gast immer noch Dr. Konrad Schulz, medizinischer Direktor von Klinik Bad Reichenhall und Herr Dr. Ulrich Gropper, Oberarzt der Inneren Abteilung im Kreiskrankenhaus Bad Reichenhall. Ja, außer den pelztragenden Tieren mit vier Beinen gibt es ja auch sechsbeinige Allergieauslöser, an deren Gastfreundschaft wir uns bei allerlei Süßem immer wieder auf der Terrasse oder im Garten erfreuen dürfen, vor allen Dingen im Sommer. Aber so gut uns der Honig auch schmeckt, geht es hier nicht immer so harmlos ab. Denn bei einem Insektenstich kann es bei einem Allergiker durchaus zu starken Reaktionen, sogenannten Fernsymptomen, kommen. Herr Dr. Krupper, was wäre denn eine normale Reaktion und was kann im schlimmsten Fall passieren?
Ja, Frau Stute, die sogenannte normale Reaktion auf einen Insektenstich besteht in einer Schwellung an der Einstichstelle. Diese Schwellung kann gerötet sein. Diese Schwellung kann auch jucken. Wichtig ist zu wissen, dass eine solche Schwellung nicht mit einer allergischen Reaktion gleichzusetzen ist. Es handelt sich hier um eine Reaktion auf das Gift. Viele von uns reagieren so, sind damit aber nicht automatisch Allergiker.
Gibt es denn Unterschiede zwischen Bienen- und Wespenstiche?
Sie können anhand der Reaktion auf den Stich nicht sicher zwischen Biene und Wespe unterscheiden. Es gibt einige Parameter, die Ihnen hier helfen. Beispielsweise ist es die Situation, in der der Stich aufgetreten ist. Typisch der Bienenstich, Stich beim Barfußgehen durch eine Wiese oder beim Ausflug in der Natur. Typischer für den Wespenstich, Stich bei der Nahrungsaufnahme im Freien. Wir kennen das alle, der Zwetschgenkuchen auf der Terrasse.
Was wir gerade eben erwähnten.
Und was natürlich noch zu ergänzen wäre, zusätzlich hilft uns ein weiterer Punkt: Die Biene hinterlässt meistens den Stachel im Körper des Menschen, während die Wespe meistens dies nicht tut.
Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Also wenn der Stachel noch drin ist, den man möglichst entfernen sollte, wie ich das im Vorgespräch auch erfahren habe, dann kann man damit rechnen, dass es sich um den Bienenstich handelt. Sie sagten eben gerade, eine lokale Reaktion ist also absolut noch kein Hinweis auf eine Allergie. Jetzt Schätzungen zufolge gibt es ja Jahr für Jahr mehr als 40 Todesfälle allein in Deutschland auf Insektenstiche, die auf Insektenstiche zurückzuführen sind. Was ist denn hier entscheidend für so eine Insektengiftallergie?
Bei dem ersten Kontakt mit dem Insekt erfolgt eine Sensibilisierung in ihrem Körper. Das heißt, der Körper bildet Antikörper, also Abwehrstoffe gegen das Gift. Und bei einem weiteren Stich im Laufe ihres Lebens kommt es dann zu einer allergischen Reaktion. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie beispielsweise in ihrer Kindheit von einer Biene oder Wespe gestochen wurden und wissen deshalb nicht, dass sie möglicherweise sensibilisiert sind. Auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass wenn man auf eine Biene nach einem Stich nicht allergisch reagiert hat, dass man dann nicht automatisch sagen kann, ich bin nicht allergisch auf die Biene, denn beim nächsten oder übernächsten Stich kann die schwerwiegende Reaktion ja noch folgen.
Also mit anderen Worten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es muss immer ein Erlebnis bereits vorangegangen sein, bis man sich sicher sein kann, ob man allergisch ist oder nicht.
Nach unserem bisherigen Wissensstand ist es so, dass die Bienen- oder Wespenallergie einen Kontakt mit einem Insekt zwingend voraussetzt.
Welche Möglichkeiten hat man denn hier, eine ausgeprägte Überempfindlichkeit eben gegen diese Bienen- und Wespenstiche rechtzeitig zu diagnostizieren?
Nun, wichtig ist zu wissen, dass eine erweiterte Diagnostik nur Sinn macht, wenn es nach einem Insektenstich wirklich zu einer Allgemeinreaktion gekommen ist. Wir haben ja über die Lokalreaktion gesprochen, also über die Schwellung nach dem Insektenstich, die durch das Gift direkt ausgelöst wurde. Das ist ja normal und nichts, was uns dazu führen sollte, weiter eine Diagnostik zu intensivieren. Aber es gibt Allgemeinreaktionen. Allgemeinreaktionen können unterschiedlich schwer ablaufen. Wir haben beispielsweise eine Allgemeinreaktion, die weniger schwer ausgeprägt ist als allgemeiner Ausschlag des ganzen Körpers. Auch eine generalisierte Unruhe, so ein Schwächegefühl zählt dazu. Wenn die Reaktion schwerer wird, kommt es dann zu Luftnot. Es kann zu Kreislaufreaktionen kommen, zu Übelkeit, Erbrechen und schließlich auch leider, wie Sie schon sagten, in einigen Fällen passiert, auch zum Tod durch Kreislaufschock.
Also dieser sogenannte anaphylaktische Schock,
genau,
von dem man ja oft hört.
Nur wenn eine solche generalisierte, also Allgemeinreaktion des Körpers aufgetreten ist, macht es Sinn, weiter eine Diagnostik und gegebenenfalls eine Therapie anzuschließen.
Wie?
Die Diagnostik besteht darin, dass man zuerst einmal feststellen muss, welches Insekt hat mich denn wirklich gestochen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es oft schwierig ist, das nachträglich nachzuvollziehen. Man sollte auf jeden Fall eine Blutuntersuchung machen, in der man sogenannte IgE-Antikörper, das sind spezielle Antikörper, die der Körper auf das Insektengift bildet, im Blut nachweist. Das kann man beim Hausarzt auch in Auftrag geben. Der verschickt das dann und innerhalb weniger Tage kommt das Ergebnis. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass man einen sogenannten Pricktest anwendet. Der Pricktest ist ein Test, bei dem das Gift in niedriger Dosis als Flüssigkeit auf die Haut aufgebracht wird und dann durch diese Flüssigkeit hindurch mit einer kleinen Lanzette durchgestochen wird. Und dann beurteilt man die Ausprägung der lokalen Reaktion. Wenn diese lokale Reaktion ein bestimmtes Maß überschreitet, dann ist damit auch die Sensibilisierung nachgewiesen.
Und was wäre dann der nächste Schritt?
Der nächste Schritt wäre dann der, dass, wenn man also die Allergisierung nachgewiesen hat, man eine Therapie anschließt. Und das wäre die Hyposensibilisierung.
Also eine sogenannte Grundimmunisierung, die man hier machen kann. Wie lange dauert so eine? Auf welche Zeit muss man sich hier einstellen?
Also grundsätzlich ist es so, dass die Hyposensibilisierung ja darauf beruht, dass das Insektengift in anfangs sehr niedriger und dann im weiteren Verlauf steigender Dosis in die Haut eingebracht wird und dass der Körper daraufhin lernt, mit diesem Gift umzugehen und seine eigene Abwehr sozusagen umzuprogrammieren. Es gibt verschiedene Schemata, die man anwenden kann. Zum einen gibt es die Möglichkeit, einmal wöchentlich zu initiieren, das kann man auch ambulant machen. Zum anderen ist es so, dass es jetzt inzwischen Schemata gibt, die innerhalb weniger Tage durchzuführen sind. Wir in Reichenhall bieten eine Ultrarasch-Therapie an, die bereits, wenn keine Komplikationen auftreten, innerhalb von 2 Tagen in hohem Prozentsatz zum Erfolg führt.
Aber es sollte stationär gemacht werden, im Falle, dass eben Reaktionen auftreten, dass man schnell eingreifen kann.
Die sollte stationär gemacht werden, weil eine solche Hyposensibilisierung natürlich genau das auslösen kann, was wir normalerweise durch die Therapie vermeiden wollen. Weil wir das Gift eben zuführen, können wir die allergischen Reaktionen eben auslösen, die ich beschrieben habe, von der schwachen Reaktion bis hin zum Kreislaufschock. Deswegen sollte insbesondere, wenn wir so ein schnelles Schema wählen, dieses unter stationären Bedingungen durchgeführt werden.
Jetzt hatten Sie mir im Vorgespräch gesagt, dass es noch eine Möglichkeit gibt, während einer Langzeitimmunisierung, also Hyposensibilisierung, nach einem Jahr bereits einen sogenannten Provokationstest durchzuführen, um zu sehen, ob der Patient schon entsprechend reagiert. Das ist jetzt meiner Meinung nach keine sehr ungefährliche Sache. Ich stelle mir das also auch nicht so angenehm vor. Gut, bei mir wäre das Problem eher bei Spinnen, aber immerhin, Sie wollen sich ja einen kleinen Zoo da zulegen, habe ich gehört, mit Bienen und Wespen und Hummeln. Und werden den Patienten dann mit einer Biene stechen lassen.
Grundsätzlich ist es so, dass die Hyposensibilisierung eigentlich nur dann ganz sicher wirkt, wenn man sie lebenslang durchführt. Das ist natürlich nicht praktikabel. Man hat sich darauf geeinigt, dass man die Therapie eine gewisse Zeit durchführt, 1 bis 3 Jahre, und dann schaut, war das Ganze erfolgreich. Die sicherste Methode, um wirklich zu sehen, bin ich nicht mehr allergisch, ist es, die Biene oder die Wespe der Biene oder Wespe es zu ermöglichen, mich zu stechen. Das heißt, wir führen dann eine sogenannte Provokation durch. Wir bringen eine Biene mit ins Krankenhaus und streichen dann etwas Marmelade auf den Körper des Patienten. Und dann wird die Biene mit einer Pinzette am Flügel gefasst und auf den Körper aufgebracht und sticht dann zu.
Freiwillige voran.
Es klingt alles ganz schlimm, aber das ist wirklich die Methode, die uns die größte Sicherheit gibt, dass die Therapie erfolgreich war. Wir müssen natürlich für die Vorsichtsmaßnahmen sorgen. Es muss am besten auch auf einer Intensivstation durchgeführt
werden. Und ein Notfallarzt muss dann dabei sein für den Fall. Und was lernen Sie dann daraus, wenn also dass die Sache erfolgreich war?
Wenn die Sache erfolgreich war, dann kann man davon ausgehen, dass die Therapie auch erfolgreich war und relativ unbeschwert den Sommer genießen. Wenn die Sache nicht erfolgreich war, das heißt, der Bienenstich hat wieder zu einer allgemeinen Reaktion geführt, dann sollte man die Therapie weiterführen, gegebenenfalls auch in einer noch höheren Dosis.
Was empfehlen Sie denn sonst noch Allergikern? Wie kann er sich selber noch helfen oder vorbeugen? Worauf sollte er achten? Es gibt ja hier sowas wie einen Allergiepass und eben auch ein sogenanntes Notfallset. Vielleicht erklären Sie uns noch mal, was das alles beinhalten muss und wer das bei sich führen sollte auf jeden Fall.
Zum einen ist natürlich zu empfehlen, dass man die Langzeittherapie, die sich an diese Grundimmunisierung anschließt, wirklich konsequent 4 wöchentlich dann für 1 bis 3 Jahre durchführt. anschließend gibt es ja die Möglichkeit der Provokation, über die haben wir gesprochen. Wer das nicht möchte, kann auch seine Antikörper im Blut nochmal bestimmen lassen. Wenn sie abgefallen sind, gibt das auch eine gewisse Sicherheit, dass die Therapie angeschlagen hat. Wenn dann die Therapie beendet wurde, sollte man natürlich einen Allergiepass oder auch schon vorher natürlich bei sich führen, in dem das auslösende Allergen beschrieben ist, also Biene oder Wespe. Und zusätzlich sollte man insbesondere, wenn man schon sehr schwer reagiert hat, also eine Kreislaufreaktion bereits gezeigt hat, ein Notfallset bei sich führen. Ein Notfallset beinhaltet zum einen eine Adrenalinspritze, das ist das wirksamste Medikament, ist ja ein Notfallmedikament, was wir aus der Wiederbelebung kennen, dass man sich in den Oberschenkel hineinspritzt. Wenn man selber nicht mehr schafft, dann sollte es ein Außenstehender tun. Auch Familienmitglieder sollten natürlich dann instruiert werden, wie man das macht. Dann gibt es auch adrenalinhaltiges Sprays und Cortison.
Ja, und jetzt vielleicht nochmal zurück zu einem anderen Thema, und zwar die sogenannte Kreuzallergie. Herr Dr. Schulz, jetzt sind Sie wieder gefragt. Und zwar, wann spricht man denn von einer sogenannten Kreuzallergie?
Kreuzallergie ist das Phänomen, dass ich auf einen anderen Stoff reagiere, als ob es mein Allergen wäre. Beispiel: Ein Birkenpollenallergiker beschließt, jetzt ganz gesund zu leben. Er macht sich ein Müsli mit Nüssen und mit Äpfeln und er merkt ein Bitzeln in der Zunge, er merkt Blähungen und er merkt, dieses gesunde Müsli tut mir gar nicht gut. Woran kann das liegen? Das kann daran liegen, dass sehr häufig zum Beispiel in Äpfeln in der Schale Stoffe sind, die für den Organismus, für unser Immunsystem so ähnlich sind wie die Allergene in der Birke. Und dann denkt der Körper, hoppla, da kommt schon wieder diese Birke. Und er reagiert, wie er reagieren kann. Diese Allergene führen dazu, dass die falschen Abwehrstoffe aktiviert werden, die sogenannten IgE-Antikörper, genau das gleiche wie bei der Wespe und der Biene. Die führen dazu, dass sie sich mit den Mastzellen, das sind die Allergiedepots sozusagen, die in den Schleimhäuten sind, verbinden und diese Histamine, also diese Entzündungsbotenstoffe, es gibt noch viel mehr, werden freigesetzt. Und wenn ich in den Apfel beiße, dann ist es meine Zunge und mein Zahnfleisch, was zunächst Kontakt hat. Und dort in dieser Schleimhaut sind diese Allergiezellen, diese Mastzellen. Und dort wird dann eine Entzündung stattfinden. Und das ist dieses Bitzeln. Das ist zunächst mal harmlos. Das kann aber auch heftiger sein. Es kann Leute geben, die auf einen Apfel tatsächlich mit Atemnot reagieren oder mit einem enge Gefühl im Hals. Und dann können solche ähnlichen gefährlichen Situationen entstehen, wie sie auch mal bei einer Wespenallergie entstehen kann, im schlimmsten Fall auch mit einem allergischen Schock, also richtig schweren Krankheitsbildern. Üblicherweise sind die Kreuzallergien aber relativ harmlos. Er lässt sich manchmal fast ein bisschen lustig, weil der Patient ist schon sehr erstaunt, wenn man sagt, was passiert denn, wenn Sie einen Apfel reinbeißen? Ja, dann bitzelt es. Ja, dann haben Sie eine Birkenpollenallergie. Ja, woher wissen Sie das? Das mag alles ein bisschen lustig und weitschweifend klingen. Für den Patienten ist wichtig, er hat eine Allergie, zum Beispiel Birkenpolle. Und da muss er sich gegen behandeln lassen. Und wenn eine Birkenpollenallergie als Heuschnupfen beispielsweise durch hyposensibilisiert wird und das erfolgreich ist, dann werden auch die Beschwerden mit den Äpfeln besser.
Also das heißt, das Immunsystem reagiert somit nicht nur auf ein Allergen, sodass das zwei Allergien auf einmal auftreten können, sondern mit vielfältigen Krankheitszeichen. Und das ist so eine Art, wie Sie sagen, Kreuzung, weil es ähnliche Eiweißstoffe unterhält.
Die Allergiestoffe, die sind sehr komplex und der Körper muss die erkennen. Das ist ja schon ein kleines Wunder, dass er das tut. Und es gibt eben zum Beispiel unter Gräsern Kreuzallergien. Wer gegen ein Gras allergisch ist, ist meistens auch gegen andere. Das häufigste Gras für den Allergologen ist übrigens der Roggen. Früher dachte ich nicht, dass das ein Gras ist. Aber wer eine Lischgras oder eine Goldgras oder was auch immer Allergie hat, der hat halt im Regelfall auch eine Roggenallergie. Das nennt man Kreuzallergien. Aber die können auch zwischen nicht nur Gräsern, sondern zwischen Birken und Äpfeln oder Birken und Nüssen oder Kiwi und Latex und solchen auch unterschiedlichen Gewächsen auftreten. Und dann spricht man eben Kreuzallergien und der Patient denkt, ich bin gegen alles allergisch. Ja, ganz furchtbar. Aber er muss wissen, wo sind meine Prioritäten? Die Priorität ist die Behandlung der Pollenallergie in dem Fall. Und dann kann er eventuell auch Erleichterung haben bezüglich seiner zusätzlichen Apfelkreuzallergie. Es gibt vielleicht noch einen Tipp. Äpfel sind gesund. Wenn ich die Äpfel schäle, dann ist meistens die Kreuzallergie schon weniger deutlich, denn diese Stoffe, die die Allergie auslösen, die sind in der Schale. Nicht jedermanns Sache ist Apfelkompott, aber wenn ich es koche, ist es denaturiert. Das heißt, es ist nicht mehr so das Eiweiß, wie es mal war, und auch dann ist es harmlos. Aber ein schöner Apfel, den möchte man halt gerne auch mal mit Schale essen, und das ist für den ein oder anderen Birkenpollenallergiker tatsächlich problematisch.
Und die Therapieform wäre dieselbe wie vorhin genannt bei den Pollen?
Man wird keine Hyposensibilisierungsbehandlung gegen Äpfel durchführen. Man muss gegen Pollen behandeln.
Genau. Vielleicht noch ein paar Worte zur Nahrungsmittelallergie. Da gibt es ja auch verschiedene noch.
Das ist ein ganz weites Feld und problematisch. Nahrungsmittelallergien kommen bei Kindern tatsächlich durchaus nicht ganz selten vor. Das sind vor allen Dingen Milch, das ist Fisch, das sind Nüsse. Nahrungsmittelallergien bei Erwachsenen sind deutlich seltener, und das Phänomen, dass ein Patient irgendeine Nahrung nicht verträgt, heißt noch lange nicht, dass er eine echte Allergie hat. Da gibt es ein ganz weites Feld von verschiedenen Krankheitsbildern mit vielen Namen, die teilweise schwierig klingen. Eine Nahrungsmittelallergie zu diagnostizieren ist oft schwierig. Und die meisten Nahrungsmittelintoleranzen, ist nicht gleich Allergie, sind keine echten Allergien, sondern haben andere Phänomene. Und man muss aufpassen vor teilweise obskuren Diagnostiken. Da gibt es viele Leute, die wollen das Beste, das Geld, und die machen alle mögliche Diagnostik, zum Beispiel sogenannte IgG-Antikörper gegen alles und jedes. Und dann kommt dann ein Patient mit einer Liste von 5 Seiten, was er alles nicht essen darf. Und wenn er das durchhalten würde, dann würde er irgendwann eine Mangelernährung haben. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Und die Beratung ist bei der Nahrungsmittelallergie mit das Wichtigste, nämlich dem Patienten wirklich zu sagen, das darfst du essen. Und das muss man teilweise echt ausprobieren.
Aber in jedem Fall kann man sagen, gehört die Behandlung jeglicher Allergien in die Hände eines erfahrenen Allergologen, wie Sie vorhin schon erwähnten, und es bestehen bessere Erfolgschancen, je früher mit so einer Behandlung begonnen wird und die Allergie noch nicht so weit fortgeschritten ist. Liege ich da richtig?
Ja, genau. Und es ist mir nochmal wichtig, insbesondere darauf hinzuweisen, es gibt Heuschnupfen, unangenehm, Heuschnupfen, auch das Allgemeinbefinden stark beeinträchtigend. Es gibt Patienten, die können nicht mehr raus, die haben Augentränen, die haben Fremdkörpergefühl, die bis hin zu allgemeinen Beschwerden wie Depressionen und man ist massiv beeinträchtigt. Aber es gibt das allergische Asthma. Das allergische Asthma ist eine Krankheit, die nochmal eine Dimension weitergeht. Dann hat man neben dem Heuschnupfen zusätzlich keine Luft. Und dieses zu verhindern, das ist das Entscheidende. Deswegen frühzeitig zum Allergologen. Und das ist auch die eigentliche Domäne dieser Hyposensibilisierung. Wenn ich 2 Wochen im Jahr Heuschnupfen hätte und ich könnte das mit einem guten Cortison-Nasenspray behandeln und ich wäre beschwerdefrei, dann wäre das vielleicht noch nicht der zwingende Grund, 3 Jahre eine Hyposensibilisierung zu machen. Wenn ich aber weiß, dass aus einem Heuschnupfen ungefähr in einem Drittel der Fälle allergisches Asthma werden, dann sieht doch das anders aus, und deswegen ist es dann sinnvoll, ich gehe zu einem Allergologen, der das auch sicher abklärt, und dann kann es sinnvoll sein, eine solche Hyposensibilisierungsbehandlung durchzuführen.
Vielleicht noch ein letztes Wort zu den möglichen Zukunftsperspektiven. Wann können wir denn mit einer erheblich vereinfachten Therapie rechnen? Gibt es dann irgendwann die sogenannte Einmaltablette oder die Einmalimpfung?
Wenn ich das jetzt mit einem Satz beantworten würde, bekäme ich den Nobelpreis. Das ist außerordentlich schwierig. In der Allergologie hat es Fortschritte gegeben, große Fortschritte. Früher hatte man sowohl die Tests mit Mischung gemacht, wo keiner genau wusste, was da drin ist. Deswegen waren die Tests zum Teil unzuverlässig. Auch noch aus anderen Gründen ist das nicht immer ganz einfach. Heute ist das besser gereinigt. Man weiß ziemlich genau, was da drin ist, und man kann auch die Hyposensibilisierung nicht mit einer Mischbrühe aus allem Möglichen machen, sondern man hat ziemlich genau definierte Allergene, die dann auch zu besseren Erfolgen führen. Da sind wir schon weit. Auf das würde ich mich im Moment verlassen. Habe ich ein Kind, das hat Heuschnupfen, und der Heuschnupfen ist relevant, und er fängt, das ist vielleicht ganz wichtig, er fängt nicht nur während der Heuschnupfenzeit an zu niesen, sondern kriegt den Heuhusten. Das ist spätestens der Zeitpunkt, wo man handeln muss, denn Heuhusten ist nicht mehr Heuschnupfen, sondern allergisches Asthma. Dann muss man spritzen, und dann würde ich die subkutane Immuntherapie machen und in Ausnahmefällen eine sublinguale, also Tropfen oder Tablette.
Ja, und wer von Ihnen, liebe Hörer, noch mehr über dieses Thema wissen möchte, der kann sich ausführlich informieren, noch in der Homepage unter
Ja, eine gute Homepage für Allergiker ist die Homepage des Deutschen Allergie- und Asthmatikerbundes, www.daab.de. Selbstverständlich kann man sich auch im Lungenzentrum Südost, das heißt in einer der beteiligten Zentren, informieren. Das wäre bei meinem Kollegen Herrn Dr. Kropper.
In Bezug auf die Hyposensibilisierung empfehle ich Wikipedia.org Wiki Hyposensitivity als Webseite und ergänzend sage ich natürlich, informieren Sie sich gerne auch bei Herrn Dr. Schulz in der LVA-Klinik in Bad Reichenhall.
Und bei Ihnen in der Kreisklinik in Reichenhall. Ja, und damit sage ich Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie beide heute hier Zeit für uns genommen haben und Ihnen natürlich zu Hause, wie immer, für das Interesse und auch hier bei den Zuhörern und Zuschauern für mich. Ich freue mich sehr, wenn Sie Ende Mai bzw. Mitte Mai wieder mit dabei sind für ein weiteres spannendes Thema im Bereich der Medizin. Und wenn mich nicht alles täuscht, wird das Thema dieses Mal sein, das Lungenzentrum Südost, was wir gerade angesprochen haben, mit vielen interessanten Gästen. Mir bleibt nur noch Ihnen einen schönen Start in den Mai zu wünschen, einen geringen Pollenflug, wenn es geht, und wenig Bienen- und Wespenstiche, einen wunderschönen Abend zu wünschen und bis zum nächsten Mal bleiben Sie mir gesund und munter.